Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wenn es um die deutsche Nationalmannschaft geht, dann denken die meisten vermutlich erst einmal an Fußball oder auch eine andere der vielen Sportarten. An Berufe denkt man eher nicht. Doch es gibt auch eine entsprechende Weltmeisterschaft, die World Skills, in diesem Jahr im russischen Kasan. Und wir begleiten die letzten Vorbereitungen der deutschen Berufe-Nationalmannschaft. Außerdem blicken wir zurück, genau einen Monat zurück auf den 19.07.
Allen Universitäten und allen, die an diesen Erfolgen beteiligt waren, darf ich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich gratulieren.
Ja, so klang es, als Bundesbildungsministerin Anja Karliczek die Exzellenzuniversitäten bekannt gab. Doch nicht immer ist alles Gold, was glänzt. Und so fragen wir heute nach dem Preis, den Universitäten dafür gezahlt haben, bei der Exzellenzstrategie dabei zu sein. Dazu gehört unter anderem die HU Berlin. Dort gibt es nun doch kein interdisziplinäres Institut für Diktaturforschung. Wie das eine mit dem anderen zusammenhängt, dazu später mehr. Ich bin Thekla Jahn, willkommen. Der Titel Exzellenzuniversität ist heiß begehrt. 11 Universitäten bzw. Universitätsverbünde dürfen ihn tragen. Die Namen sind seit einem Monat bekannt. Doch hinter der exzellenten Fassade bzw. den exzellenten Fassaden sieht es nicht immer rosig aus. Auf der Langstrecke Richtung Exzellenzuni ist manches liegen geblieben oder auch hinübergefallen. Wir haben uns gefragt, was haben die beteiligten Universitäten investiert, um dabei zu sein, bzw. was haben sie aufgegeben für den erhofften Titel? Mein Kollege Armin Himmelrath hat recherchiert und ist uns jetzt aus Hamburg zugeschaltet. Hallo.
Hallo.
Herr Himmelrath, gehen wir erst einmal an den realen, nicht den metaphorischen Preis. Ja. So ein Antrag für die Exzellenzstrategie, der kann schnell ein paar hundert Seiten dick sein. Kann man das beziffern, was es kostet, so einen Antrag zu stellen?
Da wird jeder Betriebswissenschaftler sagen, ja klar, kein Problem. Man muss einfach nur die Arbeitsstunden zusammenrechnen, die da einfließen. Also wie viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben wie lange dafür zusammengesessen. Dann kommen vielleicht noch die Sitzungen von Rektorat und Präsidium dazu, die Arbeitsstunden in den Sekretariaten, das ist Fleißarbeit zusammenzurechnen. Und dann muss man natürlich sagen, gab es ja noch eine Vorrunde, nämlich da ging es um die Exzellenzcluster. Und auch da wieder all diese Antragsverfahren, man muss das zusammentragen, diese Arbeitsstunden zusammenrechnen. Und dann habe ich mal bei Unternehmensberatungen nachgefragt und gesagt, könnt ihr mir das abschätzen, wie viel das ist? Das traut sich aber interessanterweise niemand zu, denn sie sagen, da sind viel zu viele Leute beteiligt, das ist völlig unübersichtlich, auch die Uni als System ist unübersichtlich. Ein enormer Aufwand, der da drin steckt, aber man kann ihn nicht genau beziffern, weil viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diese Anträge eben irgendwie nebenher schreiben, also neben dem normalen Unibetrieb.
Bei der Bewerbung auf die Exzellenzcluster wurden schon im Vorfeld ziemlich viele Kräfte gebunden. So erging zum Beispiel 2 Jahre vorher schon die Anweisung, dass 10% der vakant werdenden Professuren bewusst unbesetzt bleiben sollen, um die dann in den Exzellenzclustern einzusetzen.
Das war jetzt Karim Kuropka, er ist erster Vorsitzender in Hamburg. Den haben Sie auch interviewt zum Thema.
Genau, der hat mir nämlich, das haben wir gerade so ein bisschen gehört, beschrieben, was das heißt im Alltag. Denn die Uni Hamburg ist ja eine der Unis, die da zum Beispiel erfolgreich war bei der Exzellenzstrategie. Sie hat vorher 4 erfolgreiche Cluster eingeworben. Und da hat er dann eben gesagt, ja Mensch, das konnte man im Vorfeld schon merken, weil für diese Cluster, für diese Bewerbungen wurden im Grunde Stellen aussortiert aus dem normalen Wiederbesetzungsprozess. Und er sagt, das hat eben tatsächlich sich ausgewirkt und das Ganze hat eben auch wirklich seinen spürbaren Preis.
Für die betroffenen Fachbereiche hat das natürlich enorme Auswirkungen, denn wenn so eine Professur wegfällt, dann fällt ja nicht nur die einzelne Person weg, also die Professorin oder der Professor, sondern an den Professuren hängen eben auch Gelder für studentische Hilfskräfte oder wissenschaftliche Mitarbeitende. Und unterm Strich gehen also circa so 4 bis 5 Stellen mindestens verloren.
Das, was Karim Kuropka hier beschreibt, sind einfach die Auswirkungen, die man tatsächlich dann im Alltag spüren kann. Das heißt, 4 bis 5 Stellen pro Professur fallen da weg. Das bedeutet ein verringertes Lehrangebot. Das bedeutet natürlich weniger Sprechstunden. Das bedeutet weniger Betreuung für Studierende, für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler. Das bedeutet letztlich auch weniger Stellen für Doktorandinnen und Doktoranden. Da sickern also diese Auswirkungen einer solchen Bewerbung quasi von oben, wo die Unispitze entscheidet, wir machen das, sickern die so lange langsam nach unten durch und irgendwo kommen sie dann unten in den Fachbereichen an und sind da eben auch spürbar.
Wie reagieren die Unis und die Hamburger Wissenschaftspolitik auf diese Kritik?
Naja, die sagen jetzt nach der erfolgreichen Bewerbung natürlich, wir haben doch gut abgeschnitten, wir haben diesen Elite-Titel, den Exzellenzstatus gewonnen und jetzt gibt es eben Gelder, ein hoher oder relativ hoher zweistelliger Millionenbetrag, der jedes Jahr dann in die Kassen gespült wird. Also das kompensiert das doch, was wir hier rausgeholt haben. Katharina Fegebank, die ist Wissenschaftssenatorin in Hamburg, sie betont immer wieder, dass es bei der Exzellenzstrategie zwar um Spitzenforschung geht, dass aber diese Spitzenforschung immer auch auf den Erfolg in der Breite angewiesen ist.
Die Bewerbung der Universität Hamburg ist ausdrücklich auch darauf angelegt gewesen, in die Breite zu strahlen, nämlich den ganzen Standort mit in den Blick zu nehmen. Und es geht ja hier nicht nur um Exzellenz in der Forschung, sondern um überzeugende Gesamtkonzepte, langfristige Visionen, die sich auch auf die Studierenden, auf die Lehre erstrecken.
Bei den Studierenden sorgt das natürlich für große Skepsis, solche Aussagen. Die sagen, über diesen Preis, den wir unten an der Basis zahlen für die Exzellenzbewerbung, da wurde im Vorfeld viel zu wenig diskutiert.
Ist das denn ein Einzelfall in Hamburg? Was haben Sie herausfinden können bei der Recherche?
Nein, das ist es definitiv nicht, denn wir sehen das in anderen Bereichen, zum Beispiel bei den Graduiertenschulen. Da sind bei der letzten Wettbewerbsrunde 40 Graduiertenschulen ausgezeichnet worden. Aber es ist jetzt eben so, dass in dieser neuen Wettbewerbsrunde diese Graduiertenschulen keine Förderung mehr bekommen. Und das macht sich natürlich direkt bemerkbar. Beispiel Bielefeld, die Uni, die hat eine solche Graduiertenschule 2012 bekommen. Jetzt sind dort 200 Doktorandinnen und Doktoranden, werden ausgebildet an zwei Fakultäten parallel. Also ein ganz, ganz großes Konzept. Und diese Graduiertenschule tauchte im neuen Wettbewerbsbeitrag gar nicht mehr auf. Das heißt, auch da im Vorfeld schon, dass wieder was zusammengestrichen wurde und es wieder schwierig wurde. Die Unis sagen natürlich, wir können nicht anders. Das sind die Vorgaben aus dem Wettbewerb. Aber diejenigen, die eben in den Schulen sitzen, die Betroffenen, die finden das natürlich überhaupt nicht klasse.
Armin Himmelrath, vielen Dank, Bildungs- und Wissenschaftsjournalist. Über die Frage, wie hoch der Preis war für deutsche Universitäten bzw. Universitätsverbünde bei der Exzellenzstrategie dabei zu sein. Zu den letztlich ausgezeichneten Universitätsverbünden gehört auch Berlin und die dortige Humboldt-Universität. Geplant war dort ein interdisziplinäres Institut für Diktaturforschung, wogegen als solches nichts zu sagen ist. Im Gegenteil, es ist ein mehr als interessantes Vorhaben. Aber so einfach ist das nicht. Das Personal spielt eine wesentliche Rolle und die Exzellenzstrategie irgendwie auch. Wie genau? Sebastian Engelbrecht mit der ganzen Geschichte.
Der Streit um das interdisziplinäre Zentrum für vergleichende Diktaturforschung schwelt weiter. Aber Sabine Kunst, die Präsidentin der Humboldt-Universität, sieht den Ruf ihrer Hochschule dadurch nicht gefährdet.
Als Exzellenzuniversität weisen wir uns ja aus über gerade das Wagnis gegenüber Fragen, die nicht in einem Mainstream sind, sondern die wissenschaftliches Terrain auch neu ausschreiten.
Der auf Russland spezialisierte Geschichtswissenschaftler Jörg Barbarowski wollte ein Zentrum gründen, gemeinsam mit 8 Historikern und 5 Juristen. Experten für die Geschichte des Nationalsozialismus, für Diktaturen in Italien, Spanien, Südosteuropa, Lateinamerika und China wollten zusammen mit Staatsrechtlern erforschen, warum und wie Diktaturen entstehen. Die Fakultätsräte der Philosophie und der Rechtswissenschaften stimmten dafür. Es fehlte noch die Zustimmung des Akademischen Senats. Anfang Januar twitterte einer von 4 studentischen Mitgliedern des Akademischen Senats Passagen aus externen Gutachten der Historiker Ulrich Herbert und Thomas Lindenberger. Beide sahen das geplante Zentrum kritisch. Es sei nicht genügend interdisziplinär und mit zu wenig Kapazitäten für die Forschung ausgestattet.
Es ist zu einer Indiskretion im Umgang von Gutachten gekommen, die über dieses Zentrum für Diktaturforschung vorlagen. Das war etwas, was zu klären war durch die Universitätsleitung und durch den Vorsitz des Senates und somit der Grund auch überhaupt, das Verfahren auszusetzen.
Die 4 Studentinnen und Studenten im Akademischen Senat positionierten sich gegen das Zentrum für Diktaturforschung. Damit war klar, dass der Antrag des federführenden Historikers Barbarowski in dem Gremium keine Chance hatte. Die juristische Fakultät zog ihre Unterstützung für das Projekt zurück. Im Juni wurde im Akademischen Senat lediglich noch festgestellt, der ursprüngliche Antrag sei zurückgezogen worden. Zu den Studentinnen, die das Zentrum nicht unterstützen wollen, gehört Bafta Sarbo. Sie studiert Sozialwissenschaften.
Es geht natürlich auch um die Person Berberowski, der in der Vergangenheit durch sehr konkret politische Aussagen auch schon aufgefallen ist. Zum Beispiel durch Aussagen, die wir als flüchtlingsfeindlich bezeichnen würden. Und in diesem Zusammenhang sehen wir einfach nicht, dass ein Institut, das von Herrn Berberowski maßgeblich politisch gestaltet wird, vereinbar ist mit den Prinzipien, die diese Universität für sich formuliert hat, also Antidiskriminierung und Diversität.
Jörg Berberowski dagegen sagt, die Universität müsse ein Ort des wilden und ungebundenen, unbeschränkten Denkens sein. Er sieht sein Projekt als gescheitert an, wegen des Widerstands der Studentinnen und Studenten.
Sie setzen die Universität medial unter Druck. Und die Universität ist eingeknickt, weil sie in der Exzellenzinitiative keine Öffentlichkeit brauchte, keine negative Öffentlichkeit. Und weil das Projekt und die Wissenschaftsfreiheit für die Universität nicht so wichtig sind wie die Ruhe, die sie gerne haben möchte.
Der Historiker vermisst die klare Unterstützung der Leitung der Humboldt-Universität für sein Projekt. Und er bedauert, dass es im Entscheidungsgremium nie zu einer inhaltlichen Diskussion über das Zentrum für Diktaturforschung gekommen ist.
Es ist eigentlich nur noch das große Gebrüll und das Geschrei, vor dem alle in die Knie gehen. Es braucht nur jemand, irgendetwas hinauszurufen in die Welt, was als anstößig gelten kann. Sofort knicken alle ein und versuchen, der Sache aus dem Weg zu gehen.
Dagegen betont Gabriele Metzler, die Dekanin der Philosophischen Fakultät, sie habe Berberowskis Vorhaben immer befürwortet.
Ich habe dieses Institut von Anfang an unterstützt. Ich habe im Fakultätsrat dafür gestimmt und ich hätte auch im Akademischen Senat sehr dezidiert dafür Stellung bezogen, weil ich das Unternehmen für sinnvoll halte, für wissenschaftlich seriös und obendrein für politisch notwendig.
Die Debatte um die Diktaturforschung an der Humboldt-Universität ist im Streit ums Verfahren zum Stillstand gekommen. Die Studentinnen aus dem Akademischen Senat betonen, der Tweet vom Januar mit den Zitaten aus Gutachten sei legitim gewesen. Auch wollen sie den Vorwurf nicht auf sich sitzen lassen, sie würden mit ihrem Kontra die Wissenschaftsfreiheit an der Exzellenzuniversität in Berlin-Mitte gefährden. Die Geschichtsstudentin Juliane Ziegler dreht den Spieß um und richtet ihn auf Jörg Berberowski.
In dem Moment, in dem man diskriminierte Personen in der Debatte quasi zur Disposition stellt oder ihre Position nur allein deswegen in Frage stellt, weil es zum Beispiel geflüchtete Menschen sind oder Menschen, die eine andere Meinung haben, vielleicht auch zu dem Zentrum, da sehe ich dann die Wissenschaftsfreiheit eher gefährdet als in der Absage an ein Zentrum, das sich nicht klar distanziert von rechtspopulistischen Strömungen.
In Sachsen startet heute ein neues Bildungsmodell, die Universitätsschule Dresden. Seit Jahren wird das Projekt vorbereitet, ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Dresden und der dortigen Technischen Universität. Der Start des auf 15 Jahre angelegten Modellversuchs musste mehrfach verschoben werden. Heute nun geht es los mit der Universitätsschule, in der alternative Lehr- und Lernformen erprobt werden sollen. Und das mit wissenschaftlicher Begleitung. Bastian Brandau hat die Schule vorab besucht.
Also Schule ohne Klassenzimmer und ohne klassische Unterrichtsräume. Sie werden hier kein Klassenzimmer der 1A finden und Sie werden aber auch kein Biologiezimmer finden.
Wenige Tage vor Schulstart herrscht Baustellenstimmung an der Universitätsschule, gelegen auf dem Hang am südlichen Dresdner Stadtrand. Das dreistöckige Gebäude aus DDR-Zeiten wird für die Universitätsschule renoviert, nicht aber grundsaniert, erklärt die Schulleiterin der Oberschule Patricia Schwarz. Schwarz, die zuletzt Referendarinnen und Referendare ausgebildet hat, steht in einem weiten Flur an denen die früheren Klassenzimmer grenzen.
Sie finden eigentlich nur zwei Formen von Räumen, nämlich Gruppenarbeitsräumen und Einzelarbeitsplatzräumen. Natürlich gibt es auch ein Musikzimmer. Es gibt ein naturwissenschaftliches Kabinett, auf das wir sehr stolz sind.
Im Naturwissenschaftsraum stehen wie fast überall keine festen Tische. Fixierte Blickachsen auf eine Lehrperson vor der Tafel will man vermeiden. Praktisch das gesamte Mobiliar ist flexibel und passt damit zu den pädagogischen Grundlagen der Universitätsschule. Der Grundgedanke, jedes Kind soll individuell so gefördert werden, dass es seine Potenziale bestmöglich entwickeln kann. Deshalb gibt es Stammgruppen anstatt von Klassen, 35 wählbare Urlaubstage statt fester Schulferien. Auch brusthohe Schränke gehören dazu mit Fächern zum Laden der Laptops, die den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt werden, erklärt Maxi Hess. Sie leitet den Grundschulteil der Universitätsschule. Obwohl die sich als Gemeinschaftsschule der Klassen 1 bis 10 versteht, muss es aus formalen Gründen zwei Leitungspersonen geben.
Wir haben ja eine komplett digitalisierte Schule. Das heißt, alle Informationen an Eltern beispielsweise werden nicht in Papierform ausgegeben, sondern über die Software, die webbasiert ist und die uns mit den Eltern verbindet. Das wird nie das persönliche Gespräch ersetzen, das muss auch klar sein. Und es wird auch nie ersetzen, dass Kinder in Erfahrung lernen, in außerschulischen Lernorten, über Material lernen, über Begegnungen. Das nicht, aber es ist natürlich eine Besonderheit an dieser Schule.
Zu der auch das Kollegium zählt. Es brauche schon eine bestimmte Haltung, um hier zu arbeiten, sagte Maxi Hess über ihre Motivation.
Weil ich die Herausforderung suche, natürlich, weil ich mich, wie wir heute gelernt haben, auf der Zone der nächsten Entwicklung bewegen möchte. Das heißt, ich glaube, dass diese Universitätsschule eine ganz, ganz große Chance ist, für unsere Stadt und auch für unser Land, empirisch zu belegen, wie Schule, wie Bildung, wie nachhaltige Bildung gut funktionieren kann.
Darüber wird auch in Sachsen gestritten. Die seit 1990 regierende CDU ist gegen Gemeinschaftsschulen, setzt auf Trennung nach Klasse 4. Letzte Woche übergab eine Initiative zum längeren gemeinsamen Lernen Unterschriften dem Landtag, der sich nun damit befassen muss. Im laufenden Wahlkampf werben SPD, Grüne und Linke für Gemeinschaftsschulen. Anke Langner, Professorin an der TU Dresden, hat das Konzept der Universitätsschule mitentwickelt und wird das Lernen dort forschend begleiten.
Es gibt eine Lern- und Schulmanagement-Software, das ist das Moment der Digitalisierung in der Universitätsschule, was uns als TU Dresden ermöglicht, dass wir eine Vielzahl von Daten, und das ist das Schöne, weil dieser Schulversuch 15 Jahre ist und wir auch hoffen, dass Schüler lange an dieser Schule, also regulär lange an der Schule sind, können wir praktisch Längsschnitt und gute Querschnittserhebungen über den Lern- und Entwicklungsprozess und über das nicht so gern gesagte Wort der Wirksamkeit von Schule analysieren.
Zum Schulstart werden hier 80 Kinder im ersten Jahrgang anfangen, ebenfalls 80 im fünften. Das entspricht jeweils drei Klassenstärken. Klasse 2 und 3 starten mit kleinerer Besetzung. Man habe zum Schulstart niemanden zurückweisen müssen. Für die wachsende Schule soll im kommenden Jahr auf dem weitläufigen Gelände dann auch neu gebaut werden, dann auch barrierefrei. Denn das ist der renovierte Schulbau, der sich als inklusiv verstehenden Universitätsschule bisher nicht.
Welche Chancen haben Menschen mit einer Berufsausbildung im Vergleich zu Hochschulabsolventen, wenn es um Führungspositionen geht? Diese Anfrage stellten Grünen-Politiker an die Bundesregierung, doch die hat nach eigenen Angaben darüber keinen Überblick. Das ist schade, denn führende Rollen können Nicht-Akademiker ebenso gut einnehmen. Zum Beispiel auch bei der Weltmeisterschaft der Berufe. Die sogenannte World Skills findet in diesem Jahr im russischen Kasan statt. Dort treten ab Donnerstag mehr als 1350 junge Fachkräfte aus über 60 Ländern an. Auch Deutschland schickt seine Berufe-Nationalmannschaft. Im Team Germany sind 39 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 34 Handwerks- und Dienstleistungsdisziplinen vertreten. Ihre Chancen sind dabei gar nicht mal so schlecht und damit machen sie letztlich auch Werbung für das duale Ausbildungssystem in Deutschland. Am Wochenende trafen sich die Berufsathleten zum Abschlusstrainingslager unweit des Frankfurter Flughafens, von wo aus sie heute nach Kasan aufbrechen, und Ludger Fittkau hat das Trainingslager besucht.
Am Kickertisch zwei Frauen und zwei Männer, alle um die 20 Jahre alt. Sie tragen schwarze T-Shirts oder Sportjacken mit einer kleinen Deutschlandfahne am Arm. Pause im dichten Programm des Trainingslagers der deutschen Berufe-Nationalmannschaft im idyllischen Taunus bei Frankfurt am Main. Die letzten Vorbereitungen vor dem heutigen Flug in die russische Millionenstadt Kasan zur Weltmeisterschaft von mehreren Dutzend wichtigen Handwerks- und Dienstleistungsberufen. Für das 20-jährige Nationalmannschaftsmitglied Anton Tschertkow wird das in gewisser Weise ein Heimspiel sein, sagt er. Denn der Osnabrücker hat Wurzeln in Kasan. Ein Teil seiner Familie lebt noch dort.
Das heißt, ich werde genug Unterstützung hoffentlich von meiner Familie kriegen. Und ich trete im Skill 40, das ist Grafikdesign, an.
Anton Tschertkow kennt die Wettbewerbsaufgaben noch nicht, die er in den nächsten Tagen auf dem weitläufigen Messegelände in Kasan zu erfüllen hat. Rund 1.500 Berufsathleten aus aller Welt werden bei der WM antreten. Die drei deutschen Nationalmannschaftskolleginnen und Kollegen, die mit ihm am Kickertisch stehen, wissen schon ihre ungefähren Aufgaben. Der 22 Jahre alte Zimmermann Alexander Bruns, er ist bereits Europameister, wird ein stattliches Modellhaus bauen. Die 19 Jahre alte Floristin Ines Senft mehrere aufwendige Blumengestecke zaubern. Die 20-jährige Elisabeth Hölscher aus Franken ist die amtierende Europameisterin im Bereich Gesundheits- und Sozialbetreuung. Sie soll an einem Kranken- oder Pflegebett die richtigen Handgriffe für fachgerechte Körperhygiene oder Wundbehandlung demonstrieren.
Wir entführen keine Patienten aus dem Krankenhaus in Kasan, sondern wir arbeiten mit professionellen Schauspielern, die eben schon im Wochenvoraus instruiert werden und sich auf diese Rolle vorbereiten.
Sich auf klare Wettbewerbsregeln in der Pflege zu einigen, war nicht so einfach.
Es gibt gewisse Bereiche, wie zum Beispiel Händehygiene, wo man sich dann auf einen Kompromiss einigt und sagt, okay, nach euren Standards Hände waschen und nach unseren Standards Hände desinfizieren, wird beides anerkannt. Und im Zweifelsfall siegt aber das Landesrecht. Also dort, wo man sich nicht einigen konnte, gelten jetzt für diesen Wettbewerb die russischen Standards.
Alle haben für die Berufe-WM in Kasan in den vergangenen Monaten intensiv trainiert. Zusätzlich zu ihrer normalen Arbeit als junge Fachkräfte in den Handwerks- und Dienstleistungsbereichen. Zimmerer-Europameister Alexander Bruns beschreibt, dass es beim Bau seines Modellhauses bei der WM auch körperlich anstrengend werden kann.
Ich mache das ganz alleine. Das ist zum Teil auch sehr aufregend, sowas alleine zu machen. Beim Zeichnen geht das Ganze natürlich, weil Zeichnen tut man immer alleine. Aber gerade beim Aufbauen dann, da hat man Hölzer, die sind zum Teil 2 Meter, 2,30 Meter lang, dass man die eben so händeln kann. Da könnte man manchmal noch eine dritte oder sogar eine vierte Hand gebrauchen.
Eine dritte Hand könnte auch die Floristin Ines Senft manchmal gut gebrauchen. Doch für aufwendige Untergestelle der Blumendekorationen, die in Kasan möglicherweise verlangt werden, bringt sie ganz gute Voraussetzungen mit. Ihr Bruder ist auch Zimmermann. Mit Akkuschraubern und Sägen kennt sie sich deshalb seit ihrer Kindheit gut aus. Ihre größten WM-Konkurrenten verortet Ines Senft in Asien.
China und Japan ist da sehr stark, aber die trainieren auch ganz anders, muss man dazu sagen. Also das kann man mit Deutschland oder mit den europäischen Ländern überhaupt nicht vergleichen. Die sind da meist viel kreativer, auch in der Technik. Die üben dann wirklich an einer Technik paar Monate dran, um da irgendwie das dann komplett fein auszuarbeiten.
Auch die Russinnen und Russen sind im Bereich der Berufe-Nationalmannschaften auf dem Vormarsch. Die Vorbereitungen auf die Heim-WM in Kasan sind finanziell und administrativ intensiv gefördert worden. Die WM-Prüfungsstandards sind dafür sogar in die normalen russischen Gesellenprüfungen eingeflossen. Wladimir Putin persönlich hat sein Kommen zur Eröffnung der Berufe-WM angekündigt. Doch auch die deutsche Mannschaft rechnet sich durchaus Chancen für gute Platzierungen aus. Die hiesige Berufsausbildung im dualen System genießt weltweit einen guten Ruf.
Der Deutsche Philologenverband fordert eine grundlegende Strukturreform der Kultusministerkonferenz. Die Interessenvertretung vor allem von Gymnasiallehrern sprach sich heute dafür aus, die Amtszeit des KMK-Präsidenten von einem auf mindestens 3 Jahre zu verlängern. Zudem sollte nicht mehr ein amtierender Landesminister wie bislang an der Spitze der KMK stehen. Eine Professionalisierung der Arbeit sei unbedingt nötig, um die Probleme im Bildungsbereich langfristig zu lösen. Jährlich wechselnde Schwerpunktsetzungen erschwerten die substanzielle Arbeit. Das war's von Campus und Karriere für heute. Mein Name ist Thekla Jahn. Tschüss.